Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge, Folge 5 des Steuerfunks. Wieder eine neue Ausgabe und erstmal die übliche Frage nach March in Freiburg. Andreas, bist du am Start?
Ja, natürlich.
Und auch die Folge nehmen wir am Freitag,
Glaub
13. Juni, nochmal auf. Aber wir haben gedacht, wir nutzen heute den warmen Tag und schauen, dass wir hier nochmal entsprechend
aber das mit dem
loslegen.
Bier bleibt.
Das Bier
Das
bleibt, genau.
in der vorigen Version angekündigte Bier, das bleibt. Also
Das,
komm, Sebastian,
genau.
jetzt rasen wir durch.
Rasen wir
Ja,
durch, genau,
und
werden wir fertig.
wir freuen uns, dass wir immerhin Abonnente haben. Also ich bin
Genau.
ganz vergnügt.
Ich auch, ich bin
Was
auch
haben wir
ganz
denn für Themen?
zufrieden.
Also genau, Sebastian, du musst erst noch sagen,
Ich
wir
muss
machen
meinen Disclaimer, genau.
keine Rechts- und Steuerberatung, keine
Danke dir, dass du mich an den
SV-Beratung und
Disclaimer
keine.
erinnert. Ist,
Genau.
genau. Und wer sich rechtlich auskennt, der weiß, und wer uns schon oft zuhört, weiß es schon. Die anderen, die lernen es jetzt. Folge 1 unseres Steuerfunk-Podcasts bitte anhören. Dort steht drin, wie es eben gehen kann, wenn ich mich rechtlich absichern will, über die Anrufungsauskunft § 42e oder die Auskunft 28h SGB IV bei der Sozialversicherung. Wir wollen einfach nur zusammen lohnsteuerlich Sozialversicherung ein bisschen miteinander sprechen, wie wir das sonst ab und zu tun. Wir, das sind der Andreas Sprenger, Steuerberater aus March bei Freiburg. Mein Name ist Sebastian Loser, Finanzbeamter aus Karlsruhe. Und wir wollen das einfach so machen, ohne dass das eine Rechtsberatung ist. Wir wollen einfach uns so unterhalten, wie wir das ab und zu einfach machen. Das Ganze machen wir auch in unserer Freizeit. Ist ein reines Freizeitprojekt. Hat also nichts mit unserer eigentlichen Arbeit zu tun. Aber es ist einfach so, wir leben fürs Lohnsteuerrecht und fürs Sozialversicherungsrecht. Das macht uns einfach Spaß. Und wir unterhalten uns auch so ab und zu damit. Und wir haben uns irgendwann mal gedacht, es ist vielleicht schön, das interessiert vielleicht auch den einen oder anderen da draußen bei euch. Und uns geben die Abonnenten zumindest recht. Es gibt ein paar, die uns regelmäßig hören, schon jetzt, nachdem wir erst 5 Folgen haben. Und da haben wir gedacht, dann nehmen wir das Ganze doch einfach auf, wie wir uns miteinander unterhalten. Und derjenige, der sich auch fürs Lohnsteuer und fürs Sozialversicherungsrecht interessiert, der wird uns vielleicht gerne zuhören und vielleicht das eine oder andere Interessante mitnehmen und vielleicht auch den einen oder anderen interessanten Gedanken mal mit aufgreifen und sich überlegen, das, was die zwei da sagen, ist vielleicht gar nicht ganz so blöd oder auch es ist blöd. Das ist natürlich immer mal wieder drin.
Oh, aber ganz wichtig, soll sich niemand ärgern. Also,
Genau.
wenn man mal einen flapsigen Spruch bringe, wirklich niemand,
Es
wir
ist
wissen alle.
nie bös gemeint, es rutscht halt
Nee, und
einfach
vor allem,
so
wir
im
wissen einfach,
normalen
das ist
Gespräch
halt,
ab und zu mal
ja,
raus.
der eine wünscht sich natürlich immer ganz links und der andere muss ganz rechts kurven. Also, es soll sich bitte niemand ärgern, soll ein bisschen Vergnügen machen. Und
Das
okay,
ist die
Sebastian,
Idee.
was machen wir denn eigentlich?
Ha, heute fangen wir natürlich an, ganz aktuell BMF-Schreiben, 3. Juni 2025. Ich lese den Titel vor, weil ich kriege ihn sonst nicht zusammen. Datenaustausch zwischen den Unternehmen der privaten Krankenversicherung und der privaten Pflegepflichtversicherung, der Finanzverwaltung und den Arbeitgebern im Rahmen des Lohnsteuerabzugsverfahrens 2026. Das wird unser erstes Thema sein. Und danach haben wir uns ja überlegt, da werden wir mal ein bisschen uns unterhalten. Abschluss des Lohnsteuerabzugsverfahrens. Lohnsteuerbescheinigungsübermittlung, Korrektur des Lohnsteuerabzugsverfahrens, wann geht es, wann geht es nicht, bis zu welchem Zeitpunkt darf ich es denn machen, wie funktioniert das alles und das Ganze eben, da nehmen wir zum Anlass einen Beitrag in den NWB zur Berechnung vom Elterngeld, wo die Elterngeldberechnung sehr stark ans Lohnsteuerrecht Einzug nimmt. Das war die NWB Nummer 21 vom 23. Mai 2025. Da hat Dr. Nikolaus Kastenbauer zum Elterngeld eine Abhandlung geschrieben. Und das nehmen wir mal ein bisschen als Aufhänger, um uns das Thema mal zu beleuchten, weil wir glauben einfach, da ist nicht immer allen ganz klar, was möglich ist. Vor allen Dingen ist es halt so, technisch ist vieles möglich, was aber rechtlich vielleicht nicht immer erlaubt ist. Und da wollen wir einfach ein bisschen Aufklärung betreiben. Und ich hoffe, so habe ich den Inhalt gut wiedergegeben.
Und dieses BMF-Schreiben, Sebastian, da war da mal eigentlich schon lang. Das ist im
Ja.
Grunde jetzt die elektronische Übermittlung der Beiträge zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung ins Lohnprogramm.
Genau, also es geht, Hintergrund ist tatsächlich, wir wollten ja schon seit Jahren, war ja geplant zum 1. Januar 2024, dass wir die Mindestvorsorgepauschale, diese 1.900 Euro in den Steuerklassen 1, 2, 4 und 6 abschaffen und durch die echte Vorsorgepauschale ersetzen, dass wir also die Sonderausgaben richtig berechnen. Bei den gesetzlich Krankenversicherten und Pflegeversicherten war das ja schon immer möglich. Jetzt wollte man das eben auch bei den Privatkrankenversicherten machen. Dafür ist Voraussetzung, dass die private Krankenversicherung die Beiträge an die Finanzverwaltung übermittelt, die Finanzverwaltung die in den Elster-Datensatz integriert und den Elster-Datensatz wieder an den Arbeitgeber inklusive der privaten Krankenversicherungsbeiträge und der Beiträge zur privaten Pflegepflichtversicherung. Ui, ich habe es geschafft, unfallfrei hier ausliefert. Das ist die Idee dahinter gewesen. Hat zum 1. Januar 2024 nicht geklappt. Man hat es verschoben auf den 1.1.2026 und das BMF-Schreiben 3. Juni 2025 herunterladbar auf der Internetseite bundesfinanzministerium.de. Dort unter Aktuelles, Steuerthemen, Lohnsteuer und dann eben BMF-Schreiben, dort kann man es herunterladen. Und dieses Schreiben ist jetzt der Startschuss, dass es wirklich zum 1. Januar 2026 auch läuft. Und das heißt,
Sebastian, es war eine große Aufgabe für die Finanzverwaltung. Also muss man sagen, es war jetzt nicht ganz so einfach, ne?
nee, das ist keine einfache Geschichte, weil es geht halt wieder darum, den Elster-Datensatz um noch mehr Daten anzureichern. Und jeder, der halt schon weiß, wir haben ja 2010 die Papierlohnsteuerkarte durch das Elster-Verfahren ersetzt. Da laufen eben Daten der Meldebehörden, Daten der Finanzämter zusammen beim Bundeszentralamt für Steuern. Daraus wird der Elster-Datensatz gemacht und der wird an die Arbeitgeber ausgeliefert. Und jetzt werden eben schrittweise immer mehr Datensätze da integriert. Jetzt eben die von der privaten Krankenversicherung. Das heißt, es kommen immer mehr Datenlieferer. Das muss man alles zusammenführen. Das muss halt alles auch von den Schnittstellen her und alles passen. Aber ich bin guten Mutes, dass wir das zum 1. Januar 2026 wirklich gut umsetzen. Und dann eben ist die Folge, der Arbeitgeber bekommt die private Krankenversicherung. Wenn Sie überlegen, wie haben Sie es denn bisher gehabt bei einem privat krankenversicherten Arbeitnehmer, da war es doch so, entweder der hat Ihnen das Zettele gebracht von seiner privaten Krankenversicherung, dann mussten Sie das erfassen, oder er hat es halt nicht gebracht, dann hat er bisher die Mindestvorsorgepauschale, die 1.900 oder die 3.000 Euro bekommen.
Es war halt
Vorsicht.
eben auch sozialversicherungsrechtlich für den Beitragszuschuss. Also es war nicht nur ein steuerliches Problem, sondern für den Beitragszuschuss war Voraussetzung, dass der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin uns ihr Nachweis bringt. Also ich glaube, ich spreche für alle Praktiker, weil dann irgendwann mal resigniert, ich würde mal sagen, 60, 70% habe die diese Bescheinigung am Jahresanfang dann schon ordentlich dem Arbeitgeber eingereicht. Es war aber auch immer ein Aufwand, das natürlich zu verarbeiten. Und aber das war eigentlich eine Voraussetzung für den SV-rechtliche Vorschrift, wann der Arbeitgeber einen Beitragszuschuss gewähren muss. Aber auch ich habe dann manchmal gedacht, jetzt kannst du mit gut Dudle kommen, also für die aus dem Norden, du kannst mir den Buckel runterrutschen oder es ist mir egal, ich habe dann den alten Betrag drin gelassen, es war steuerlich okay. Aber insoweit ist es natürlich jetzt schon eine Hilfe, wenn tatsächlich, und so habe ich es verstanden, Sebastian, die monatlichen Beiträge übermittelt werden. Also nicht, ist
Genau.
keine Jahresübermittlung am Jahresanfang, sondern wenn sich der Beitrag ändert im Februar oder März, dann wird im
Genau.
März der neue Beitrag ins Lohnprogramm eingespielt.
Genau. Und letztlich sollten auch eben dann irgendwelche Beitragsermäßigungen, wenn man zum Beispiel Beitragsrückerstattung bekommt, weil man im Vorjahr nicht bei der ja, keine Arztrechnungen eingereicht hat, das gibt es ja bei der privaten Krankenversicherung ab und zu. Auch solche Sachen sollen dann verarbeitet werden und mit ausgeliefert werden. Also es ist ein, da ist, da hängt richtig viel dran. Man will einen möglichst genauen Lohnsteuerabzug an der Quelle monatsgenau hinbekommen. Hintergrund natürlich, klar, sonst haben die Leute immer das Problem gehabt, sie haben entweder eine Steuernachzahlung bekommen oder eben auf eine Steuererstattung warten müssen. Und man möchte ja, das ist ja schon ein Ziel, weg von der Abgabe der Steuererklärung. Deshalb möchte man den Lohnsteuerabzug immer genauer machen. Aber ich muss jetzt zugeben, weil du das gerade gesagt hast, ich gehöre auch zu den Schlampern. Im öffentlichen Dienst ist man ja auch teilweise privat versichert. Ich habe auch immer gedacht, ich reiche das Schreiben nicht ein und nehme lieber die Mindestvorsorgepauschale in Anspruch. Ja, das fällt halt ab nächstem Jahr weg. Das heißt,
Also
auch
das ist
der
interessant mit
Arbeitnehmer.
dem, genau, das ist interessant mit dem Mindestvorsorge. Wenn man nichts gemacht hat, dann gab es ja die Mindestvorsorgepauschale.
Genau.
Das ist so eine Art Low-Level-Berechnung nach dem Motto, jeder hat KV- und Pflegeversicherungsbeiträge. Ne? So kann man es
Genau, richtig.
umgangssprachlich
Ja.
übersetzen. Ne?
Ja, es kommt ja ein bisschen daher, wir haben ja früher diese Vorsorgepauschale auch im Lohnsteuerabzug, die pauschale Vorsorgepauschale gehabt. die ist ja im Lohnsteuerabzugsverfahren schon vor einigen Jahren, nicht im Lohnsteuer, aber im Einkommensteuerveranlagungsverfahren schon vor einigen Jahren weggefallen. Im Lohnsteuerabzugsverfahren haben wir sie halt noch gelassen, weil eben dieser Verfahrensteil private Krankenversicherung noch nicht funktioniert hat. Jetzt funktioniert er dann ab nächstem Jahr, dann brauche ich auch nicht mehr diese pauschale Auffangvorschrift haben, die wir früher aber auch in der Einkommensteuerveranlagung hatten.
Genau, aber dann wurde sie eben, dann wurde sie abgeschafft und
Genau.
ich hatte vorhin das Beispiel, wenn jemand zum Beispiel Heilfürsorge hat, ne, also beihilfeberechtigt, da hat er natürlich niedrige Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung und da war die Vorsorgepauschale, die wurde ja jeden Monat anteilig bei der Lohnsteuerberechnung berücksichtigt, da war die auf den ersten Blick schon mal günstiger, ne? Man hat also weniger Lohnsteuerabzug gehabt.
Genau, also der Nettolohn war höher. Genau
Genau.
bei den Leuten, also Polizeibeamte, Feuerwehrbedienstete, die haben normal Heilfürsorge. Das heißt, sie müssen nur einen Ruhensbeitrag für eine private Krankenversicherung zahlen, weil sie später im Pensionsalter dann eben ihren Teil da entsprechend auflebend haben. Aber in der Zeit, wo sie halt im aktiven Dienst sind, haben die Anspruch normalerweise auf volle Heilfürsorge. Das heißt, der Staat springt komplett für deren Krankheitskosten ein. Aber wenn man erst mit 65 in die private Krankenversicherung eintreten würde, kann man sich den Beitrag nicht mehr leisten, zahlen die eben einen Beitrag schon jetzt, um so eine Ruhensversicherung aufzubauen. Aber dieser Beitrag wird halt nicht so hoch sein wie die Mindestvorsorgepauschale bisher. Dieser Personenkreis wird erstmal weniger netto nächstes Jahr haben, aufgrund der Geschichte. Aber unterm Strich muss man ja sagen, erledigt sich's, weil bisher hatten die natürlich ein höheres Netto, haben dann ihre Steuererklärung abgeben müssen. Das waren ja Pflichtveranlagungsfälle und haben dann eine Steuernachzahlung bekommen. Jetzt ist es so, jetzt wird der Steuerabzug gleich richtig vorgenommen. Dann brauchen sie keine Steuererklärung mehr abgeben, weil der Steuerabzug für den Bereich der privaten Krankenversicherungsbeiträge stimmt. Vielleicht müssen sie aus anderen Gründen dann doch eine Steuererklärung abgeben oder wollen das, weil sie vielleicht höhere Werbungskosten haben. Aber das ist ja dann auch okay.
Ich habe gelesen, wenn es dann technische Schwierigkeiten gibt, weil man muss ja vorstellen, es sind ja tatsächlich private Versicherungsgesellschaften, ne? Und es gibt ja schon unheimlich viele. Wenn es tatsächlich technisch nicht da bestohlen, dann gibt es so ein Ersatzverfahren, ne? So ein Papierverfahren
Genau,
dann noch, aber
ja.
nur für den Fall.
Richtig. Aber da hast du ja gesagt, ihr habt richtigerweise. Eigentlich sind wir ja genau dann in dem Verfahren drin, wo wir es bisher schon hatten. Das heißt, der Arbeitnehmer legt im Normalfall, betrifft jetzt vielleicht nicht so sehr der öffentliche Dienst, da wird es wahrscheinlich mehr Leute betreffen, aber im Bereich der normalen freien Wirtschaft, wo jemand privat krankenversichert ist, da sollte er ja eigentlich bisher schon das Papier vorlegen. Und da fällt man dann im Prinzip auf dieses Papierverfahren zurück. Da würde der Arbeitnehmer dann eben wieder die Papierbescheinigung bringen und dann dürfte man die entsprechend zugrunde legen und entsprechend nehmen. Bis zum Jahr 2027 ist mal dieses Übergangsverfahren angelegt.
Also, ich als Steuerberater muss sagen, ist jetzt erstmal gut. Also, ich finde es jetzt erstmal gut. Mal gucken,
Ja.
natürlich, wie es klappt und so weiter.
Ein bisschen
Also, die
aufpassen, einfach nur so als Warnung mal, wenn man jemanden hat, der ausländisch krankenversichert ist, könnten wir ja jetzt hier haben in der Grenzregion Frankreich, Schweiz, Österreich, dass wir jemanden haben, der in Deutschland zwar lohnsteuerpflichtig ist, weil er eben bei uns beschränkt steuerpflichtig ist, aber im Ausland krankenversichert wäre, da ist es so, da gibt es kein Papierersatzverfahren, sondern da müsste der Arbeitnehmer tatsächlich ein Lohnsteuerermäßigungsverfahren ab 1. November 2025 für 2026 stellen, die Beiträge dann im Lohnsteuerermäßigungsverfahren beim Finanzamt beantragen und dann würde der Arbeitgeber es auch wieder übers Elster-Verfahren ausgeliefert bekommen. Also da muss man ein bisschen aufpassen für die ausländischen Krankenversicherungen.
Lustig fand ich ja, dass man natürlich typisch Deutschland diesen Datenabruf als querulanter Mensch, sage ich jetzt einfach mal, sperren lassen kann. Das muss ja jeder Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin für sich entscheiden. Nach dem Motto, der Arbeitgeber soll es nicht erfahren. Aber dann ist die Reaktion auch echt gnadenlos. Dann wird im Lohnsteuerverfahren gar nichts berücksichtigt. Ne?
Richtig, genau.
Das
Dann
fand ich
ist es
jetzt.
halt rum. Da frage ich mich noch ein bisschen, das habe ich noch nicht ganz verstanden, wie der Arbeitgeber dann wirklich von diesem Widerspruch erfahrt, ob dann im Elster-Datensatz irgendeine Kennzeichnung ist, dass der Lohnprogrammhersteller wieder ausliest und ich sehe dann, hier liegt ein Widerspruch vor und das ist eben kein Fall des Papierbescheinigungsverfahrens, sondern es ist ein echter Widerspruch und ich darf als Arbeitgeber dann nämlich die Papierbescheinigung auch nicht erfassen, sondern ich mache dann als Arbeitgeber nichts und es gibt halt dann insoweit keine Minderung des steuerpflichtigen Lohns und dann ist die Nettoauszahlung halt niedriger.
Sozialversicherungsrechtlich, also der Beitragszuschuss ist tatsächlich eine sozialversicherungsrechtliche Regelung. Das kennen Sie, das macht unser Programm ja schon richtig. Man zahlt dem Arbeitnehmer, der Arbeitnehmerin einen Beitragszuschuss. Und zwar eigentlich 50% der Basisbeiträge, maximal der Betrag, den man als Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung bezahlen würde. Da ändert sich nichts dran. Und für diejenigen von Ihnen, die, das wird vermutlich mehr kommen, die Menschen haben, die Rente beziehe und weiterarbeite, da sind wir ja gespannt, wann die Aktivrente kommt. Das hat man, glaube ich, in Vorgang 1 mal erzählt über den Koalitionsvertrag. Da gibt es ein Besprechungsergebnis des GKV-Spitzenverbandes vom 23.11.2023. Da war nämlich die Frage, und die war wirklich nicht zu klären, jetzt bekommt der Arbeitnehmer schon Rente, der ist privat versichert, und dann bekommt er von der Deutschen Renteversicherung Bund einen Zuschuss zur privaten Krankenversicherung. Und da ist gleichzeitig noch aktiver Arbeitnehmer, ja, natürlich privat versichert. Und jetzt war die spannende Frage, kann jetzt der Arbeitgeber auch einen Beitragszuschuss gewähren? Weil es könnte ja sein, dass sich das überlappt. Und da stand im Internet immer drin, man dürfe nicht. Und jetzt gibt es tatsächlich so ein Rundschreiben eben vom 23.11.2023. Und danach kann ich Sie beruhigen. Sie dürfen also auch für diese Arbeitnehmer, die Rentner sind und von der Deutschen Renteversicherung Bund einen Beitragszuschuss bekommen, auch als Arbeitgeber einen Beitragszuschuss bezahlen. So, das war ein bisschen der SV-Teil, dass ich auch was zu sagen habe.
Ja, also ich kann eben nur sagen, also ich glaube tatsächlich, das Verfahren wird im Großteil hoffentlich funktionieren, weil
Ja, glaube
ich
ich auch,
gehe
ja.
einfach davon aus, Versicherungen, da wird man jetzt, man wusste ja, das, was auf einen zukommt, man hat da im Hintergrund auch schon die Schnittstellen getestet zwischen Versicherung und BZST. Jetzt geht es halt darum, dass das BZST das auch im großen Massenverfahren bildet, dass man das dann entsprechend zum Abruf bestellt. Und natürlich, wie immer bei jedem EDV-Verfahren, wird es den einen oder anderen Problemfall geben und den lösen wir dann gemeinsam wie immer. Das haben wir schon immer hinbekommen und so wird es da aus sein und über die Jahre wird es besser werden. Spannend finde ich noch ein bisschen so, wirklich, man hat wirklich an alles gedacht und in diesem BMF-Schreiben, das hat 22 Seiten, das ist also wirklich ein lesenswertes Schreiben wieder. Weil man wirklich ganz viele Themen da zusammengefasst hat, auch für die Versicherung. Wie ist das, wenn ein Arbeitnehmer mit der Versicherung vereinbart, für 3 Jahre zum Beispiel die Versicherungsbeiträge
Ganz
vorauszubezahlen? Wie
interessant,
muss man
genau,
das
ja.
alles berechnen? Wie ist es mit der Beitragsrückerstattung, die eben gerade, das ist Textziffer 49 im BMF schreiben, dass man die eben, wenn ich so einen Fall habe, ich bin nicht beim Arzt gewesen, Beitragsrückerstand, dann wird die eben nicht unbedingt in den Datensatz einbezogen, sondern es wird erst über die Veranlagung gemacht. Solche Dinge, die sind alle in dem BMF-Schreiben geregelt, ist echt spannend
Also es ist
und
wirklich
kann
sehr,
ich nur
also
empfehlen.
ich habe es jetzt nur kurz durchgelesen, aber es ist wirklich interessant, ja.
Also es ist
Und
ein
also würde man sagen, vieles, vieles bedacht, ne? Also eben
ja.
diese Vorauszahlungen, ne? Das ist interessant.
Also man hat da wirklich an ganz viele Themen gedacht und hat versucht, die zu regeln und abzufangen, um möglichst genau das Ganze zu machen. Und ich gehe davon aus, man wird das auch über die Jahre dann, wenn das jetzt mal richtig läuft, immer mehr nachschärfen, um eben den Arbeitnehmer zu entlasten von der Veranlagungspflicht und immer mehr dazu zu kommen, den Lohnsteuerabzug möglichst genau an der Quelle vorzunehmen. Und das ist ja der Sinn des Ganzen, der da dahinter
Ja,
steckt.
das hat mal eure Gewerkschaft, das ist ja mal geschrieben.
Ja.
Da schrillt natürlich alle Alarmglocke, dass man sogar die Werbungskosten
Also
monatlich übermittelt und der Arbeitgeber dann praktisch Werbungskosten exakt die Lohnsteuer abführt. Naja, also das ist der
Ich
Punkt, wo ich
glaube,
dann finde.
da schießt man ein bisschen übers Ziel hinaus. Das wird man einfach so in der jetzigen Zeit noch nicht schaffen. Was ich mir halt gut vorstellen könnte, ist tatsächlich, dass wenn der Gesetzgeber, und das steht ja im Koalitionsvertrag drin, dass man das prüfen will zur Mitte der Legislaturperiode, dass man mehr auf Pauschalen setzen will, wenn man wirklich Entfernungspauschale, Homeoffice-Pauschale mal zu einer Pauschale zusammenführt, wenn man auch für bestimmte andere Werbungskosten Pauschalen abbildet. Dann kann ich mir das vorstellen, weil dann brauche ich ja nicht so ein Wechselspiel, der Arbeitnehmer muss die Werbungskosten beim
Ja,
Finanzamt
genau.
einreichen und so weiter, sondern es gibt halt nur die Pauschale. Und wenn wir vielleicht auch mal in einem Gesetzgebungsverfahren überlegen, wir gehen ein bisschen mal den Schritt weg von der Einzelfallgerechtigkeit und sagen, eine Pauschale, und das ist aber auch eine echte Pauschale, und ich kann da eben nicht durch einen Einzelnachweis für mich im Einzelfall ein besseres Ergebnis rausholen, sondern ich kriege halt nur die Pauschale und mehr gibt es nicht. Dann könnte ich mir das gut vorstellen, dass wir wirklich zu so einem sehr, sehr genauen Lohnsteuerabzug kommen. Anders tue ich mir noch echt schwer damit, weil Dann brauche ich ja für fast jeden Arbeitnehmer zum Schluss einen individuellen Programmablaufplan. Oder
Ja,
muss
vor
das
allem,
alles?
stell mal vor, es kauft sich jemand weiß ich was, 22.12. einen PC, den er wirklich für die Arbeit nutzt. Ne? Das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber da warten wir
Nee,
mal ab.
da warten wir ab, wohin uns das Ganze führt. Und machen vielleicht mal ein bisschen den Schwenk und schauen uns mal an, Lohnsteuerbescheinigung.
Genau.
Wollen wir mal
Also
einsteigen in das
draufgekommen
Thema?
sind wir, Sebastian, eigentlich,
Ja.
wir hatten es schon mehrfach von dieser, also auch in Seminaren immer diese Frage, was kommt in die Jahreslohnsteuerbescheinigung rein und vor allem, was ist, wenn ich jetzt zum Beispiel im März feststelle, ich habe im Vorjahr was vergessen, also zum
Genau.
Abrechnen. Also
Ja.
häufig passiert es wirklich bei Geldwertevorteile, bei größeren Betrieben. Irgendein Mitarbeiter hat einen Dienstwagen bekommen oder eine Mitarbeiterin, aber der Fuhrpark hat es vergessen mitzuteilen. Und was ist mit so Abrechnungen? Und dann haben wir gesagt, okay, durch diesen Beitrag, hast du das schon erwähnt, zum Elterngeld, das wäre jetzt mal eine Gelegenheit, das zu besprechen.
Genau.
Jahreslohnsteuerbescheinigung macht das Programm, das ist schon weit ganz gut, und wird elektronisch übermittelt.
Ja, also man kann auch ein bisschen noch einen Tick weitermachen. Wir hatten ja bisher sogar das Thema, wie lange darf ich überhaupt was an der Lohnsteuerbescheinigung ändern? Und die
Ändern.
Verwaltung hatte bisher immer gesagt, wenn du die Lohnsteuerbescheinigung übermittelt hast, dann darfst du grundsätzlich Paragraph 41c Einkommensteuergesetz nichts mehr an der Lohnsteuerbescheinigung ändern. Jetzt haben wir Gott sei Dank mit dem Ausstellungsschreiben für die Lohnsteuerbescheinigung 2025 die klare Regelung, ich darf die Lohnsteuerbescheinigung nochmal korrigieren bis zum letzten Tag des Monats Februar des Folgejahres. Also bis zum 28. oder 29. Februar des Folgejahres darf ich eine Lohnsteuerbescheinigung korrigieren. Wie kann es denn zu so einer Korrektur kommen? Andreas, ich fange jetzt einfach mal an. Du korrigierst mich, wenn ich da was Falsches im Kopf haben sollte. Ich denke mir da immer, das sind so Fälle in der Lohnabrechnung. Ich habe einen Arbeitnehmer, der hat einen Firmenwagen. Dann habe ich die ganzen Jahre sauber abgerechnet. Und jetzt habe ich die Lohnsteuerbescheinigung fürs Jahr 2025 übermittelt, im Februar 2026. Und im März 2026 kriege ich plötzlich mit von der Personalabteilung, ja, seit Juli 2025 hat dieser Mitarbeiter einen neuen Firmenwagen, weil es gab ein neues Elektroauto bis 100.000 Euro, haben wir ja in der letzten Folge erzählt, das soll ja kommen. Und daher hätte man den Geldwertenvorteil jetzt umstellen müssen. Jetzt könnte der Geldwertevorteil höher oder niedriger sein. Jetzt stellt sich ja die Frage, ja, kann ich korrigieren? Und da sagt die Finanzverwaltung auch weiterhin, nein, nach dem letzten Tag des Monats Februar kann ich die Lohnsteuerbescheinigung nicht mehr übermitteln. Wir sind ja jetzt im März 2026. Wir dürfen also die Lohnsteuerbescheinigung 2025, die übermittelt ist, nicht mehr korrigieren. Was
Also,
würden wir
stellt sich
hier?
das denn den Paragraph 41c so vor, das ist wie die Küchen, wie die wirklich wie so eine große Kirchentüre. Sie wollen auf eine Hochzeit, sind zu spät dran, das wäre jetzt typisch für Sprengers, Hektik, Hektik, und sie denken, oh, jetzt, wir schaffen es gerade noch, biege um die Kurve und der Pfarrer geht her und macht die Kirchentüre zu und sagt, jetzt kommt keiner mehr rein oder so ein Konzertsaal. Also, der letzte Tag vom Februar ist praktisch. Ich stelle mir das immer vor, ich habe so eine blühende Fantasie. Nachts um 4, am 24 Uhr am letzten Februartag quietscht so.
Genau, und
Und dann
dann
ist
schlägt die
vorbei,
Tür
ne?
zu. Ja, und dann,
Genau.
und jetzt
Ja,
hätten
und
wir
jetzt,
fast,
Sebastian, das
ja,
ist
jetzt,
praktisch Tor,
ich spiele jetzt den Tor,
Schlusspanik. Ich habe
genau,
nämlich neulich gelernt, Torschluss kommt vom nicht vom Tore schießen, sondern von den Stadttore, die waren dann zu. Ja, und jetzt, Sebastian, was mache ich jetzt mit meinem Geldwertevorteil?
jetzt kommt es eben darauf an, wenn der Geldwertevorteil so wäre, dass der nach unten gegangen wäre, weil wir jetzt eben vielleicht vom Verbrenner auf ein Elektroauto umgestiegen sind und deshalb jetzt eben nur noch ein Viertel der Bemessungsgrundlage zugrunde liegt, dann erteile ich dem Arbeitnehmer einfach ein Schreiben und sage, lieber Arbeitnehmer, in deinem Bruttoarbeitslohn habe ich den Arbeitslohn um so und so viel 1.000 Euro zu hoch angesetzt und Lohn versteuert. Bitte klär das über die Einkommensteuerveranlagung, dass dein Arbeitslohn reduziert wird, aber die zu hoch einbehaltene Lohnsteuer dann auf deine Einkommensteuer angerechnet wird. Dann kriegst du eine Steuererstattung und die Sache zieht sich glatt. Aber erst im
Sebastian, das sind traumhafte
Einkommensteuerverfahren.
Beispiele. Weißt du, ich habe immer das andere Beispiel. Ich habe
Das
das nie.
wäre das
Ich habe das
eine.
nie, dass der Lohn zurückgeht. Ich habe immer den Fall, oh Gott, wir haben vergessen, das abzurechnen.
Ja,
Ja, und dann bleibt.
und der Fall ist jetzt ab 2025 auch neu geregelt. Da werden wir jetzt neu haben. Bisher war es so, ich konnte dann einfach ein formloses Schreiben ans Finanzamt schicken, Anzeige nach Paragraph 41c. Beim Arbeitnehmer XY haben wir den Geldwertenvorteil bisher mit 10.000 Euro versteuert. Richtig wären 15.000 Euro gewesen. Bitte, liebes Finanzamt, sorge dafür, dass du die 5.000 Euro mehr Arbeitslohn beim Arbeitnehmer XY nachversteuerst. Dann wird der Arbeitnehmer entsprechend aufgefordert, eine Steuererklärung abzugeben. Kommt er dem nach, werden die 5.000 Euro Arbeitslohn erhöht angesetzt und der Arbeitnehmer muss die Steuer bezahlen. Das ist der Weg bisher gewesen und jetzt neu für 2025 kommt dann ein elektronisches Mitteilungsverfahren nächstes Jahr. Da können wir dann eben die 41c-Meldung hoffentlich aus unserem Lohnabrechnungsprogramm, sonst übers Elster-Portal machen und im Finanzamt eben genauso formlos anzeigen. Liebes Finanzamt, beim Arbeitnehmer XY haben wir den Geldwertenvorteil um Betrag X zu niedrig versteuert. Bitte hol die Versteuerung nach. Und das
Also,
Finanzamt geht dann tatsächlich her und geht auf den Arbeitnehmer zu und versucht bei dem das Geld einzutreiben. Kommt man da nicht weiter, ist natürlich auch klar, der Arbeitgeber haftet für diese Steuer.
aber normalerweise sollte das funktionieren. Aber jetzt,
Genau.
Sebastian, jetzt gehen wir in die unappetitliche Ecke. Und zwar, wir brauchen jetzt die Brechstange, eine Taschenlampe und schleichen uns in die dunkle Ecke der Lohnabrechnung. Weil wir stellen nämlich fest, oh Mist, ich habe da jeden Monat zu 300 Euro zu wenig Beiträge, zu wenig Arbeitslohn versteuert. Okay, habe es jetzt gelernt, schreibe mal Finanzamt, tut mir leid, ist halt passiert und nächstes Jahr mache ich das elektronisch. Aber jetzt kommt die Sozialversicherung. Die Sozialversicherung sagt, oh, im Oktober, im November, Dezember des Vorjahres war das Arbeitsentgelt um 300 Euro höher. Und du kennst die Sozialversicherung, die ist gnadenlos. Die sagt, korrigieren.
Entstehungsprinzip und ja, genau.
Man kann nämlich 4 Jahre korrigieren. Also dieses Jahr verjährt, Ende des Jahres, 25 verjähre Beitragsfälligkeit des Jahres 21. Also wenn du Pech hast, geht es so lange jetzt nicht mehr ans Lohnprogramm. Also man denkt dann, oh je, oh, Andreas macht es. Und jetzt geht man natürlich ins Lohnprogramm und sagt, korrigier mir den Oktober, November, Dezember, mach aus 3.000 Euro oder aus 300 Euro Geldwertervorteil 600. So, und jetzt kommt die Schmuddelecke. Jetzt sagt nämlich das Programm, okay, mache ich und macht OSV-rechtlich alles richtig, rechnet die Beiträge aus auf diese Differenz, erstellt eine korrigierte Jahresentgeltmeldung für den Arbeitnehmer. Da sind halt dann die 3 mal 300 Euro dann mit drin und wir führen dann die Beiträge ab. Jetzt, wenn man es jetzt machen würde, mit der nächsten Beitragsschätzung Juni. So, und jetzt kommen aber die Programme. Das Programm sagt, oh, ich habe jetzt eine Nachzahlung von 3 mal 300 Euro. Die betrifft das Vorjahr. Und jetzt kommt die Regelung, Sebastian, Nachzahlungen, die ganz oder teilweise das Vorjahr betreffe, sind im Lohnsteuerrecht sonstige
Sonstiger
Bezüge.
Bezug. Genau, da haben wir ganz klare Regelungen, Richtlinie 39.2 in der Lohnsteuerrichtlinie. Da steht ja drin letztlich, du darfst laufenden Arbeitslohn noch bis 3 Wochen ins neue Kalenderjahr hinein abrechnen. Das heißt, ich habe Zeit bis zum 21. Januar 2026, um laufenden Arbeitslohn für 2025 abzurechnen. Wenn es laufend, also es muss halt im Grunde erstmal laufender Arbeitslohn sein, das ist klar.
Genau.
Also regelmäßig wiederkehrend, entweder jeden Monat, jedes Quartal oder zumindest jährlich und damit mal dem Grunde nach ein laufender Arbeitslohn. Und dann kann ich den bis 3 Wochen, 21. ist immer so der Stichtag, das ist das absolut letzte Mal, wo ich die Möglichkeit habe. Was bis 21. Januar nicht abgerechnet ist, wird sonstiger Bezug im neuen Jahr, egal ob das vorher ein laufender Arbeitslohn war oder nicht. Und genau deine Nachzahlung, wenn ich die halt bis 21. Januar noch reinkriege ins Lohnabrechnungsprogramm, dann kann ich das alles noch als laufender Lohn korrigieren. Dann könnte ich auch eine korrigierte Lohnsteuerbescheinigung jetzt ja für 25, 26 übermitteln. Wenn ich es nicht mehr hinbekomme, wenn ich über den 21. Januar hinaus bin, also zum Beispiel, wenn ich jetzt korrigieren müsste ins Jahr 2024 hinein, dann ist es ein sonstiger Bezug, den ich im Jahr 2025 auslöse. Und der würde dann eben erst auf der Lohnsteuerbescheinigung, die jetzt für 2025 zu übermitteln ist, ausgewiesen werden.
Und für diejenigen von Ihnen, die Lohnabrechnung machen, bitte machen Sie das so. Also die ganze Programme haben ein teuflisches Häkchen, das heißt Entstehungsprinzip. Das kann man in der Lohnsteuer setzen und glauben Sie mir, ich reg mich regelmäßig auf, auch über mein Programm. Das Ding gehört weg. Das Entstehungsprinzip gilt für die Sozialversicherung, also für laufenden Arbeitslohn. Und da ist tatsächlich so, wenn ich halt jetzt vergessen habe, im Oktober, November, Dezember 300 € abzurechnen, dann muss ich es SV-rechtlich korrigieren. Aber steuerlich gibt es eine ganz klare Regelung. Alles, was das Vorjahr betrifft und bis zum 21. Januar nicht abgerechnet ist, gilt per Gesetz oder per Lohnsteuerrichtlinie als sonstiger Bezug des neuen Jahres und rutscht ins Jahr 2025, also in meinem Fall 2025.
Ja, genau.
Und wenn Sie jetzt Entstehungsprinzip setze, weil Sie da meinen, das sei besser, löst man mittlere Katastrophe auf, weil dann kommt nämlich eine berichtigte Jahreslohnsteuerbescheinigung raus und die ist eben immer wirksam.
Genau. Also das hat, und man ist halt dann auch wirklich in dem Thema drin. Man hat gegen Paragraph 41c auch verstoßen. Wenn es dann durch das Ganze zu Steuerausfällen kommt, dann ist halt auch wieder eine Arbeitgeberhaftung eröffnet. Und je nachdem, ja, wenn der Prüfer mal genauer hinguckt, dann kann das halt auch wirklich zum Schluss teuer werden.
Das Problem in meinem Fall, wenn man eine 300 € Nachzahlung für jeden Monat habe, dann machen wir es wirklich ins neue Jahr. In meinem Fall war das Beispiel so, der Dienstwagen, den haben wir einfach nur falsch bewertet. Da haben wir das Problem, dass der Zufluss ja tatsächlich im
Genau.
Jahr 2024 war. Also wir haben
Ja.
Oktober, November, Dezember statt richtig 600 € Geldwertervorteil Dienstwagen nur 300 abgerechnet. Und da wird mir jetzt tatsächlich auch wieder sagen, und das ist wirklich ein praktisches Problem, das Programm knallt uns jetzt im Juni rein. Die 3x 600, 3x 300 € als sonstiger Bezug. Wir müssen aber im Finanzamt sagen, das ist eigentlich, geht es ins Vorjahr, wäre wieder
Richtig.
so eine Anzeige beim Finanzamt, ne?
Genau, richtig. Über die 41c-Anzeige. Und wie gesagt, da ändert sich halt jetzt auch das Verfahren, dass das in Zukunft diese 41c-Anzeige, die bisher formlos per Papier ans Finanzamt geschickt werden konnte, in ein elektronisches Verfahren übergeht. Da ist die Verwaltung aber noch nicht so weit, dass sie genau weiß, wie das dann ausgestaltet wird, das elektronische Verfahren. Da ist man noch dran. Das wird, denke ich, zum Januar 2026 dann auch stehen und zur Verfügung stehen.
Also bin ich skeptisch, weil es ja ganz viele Fälle gibt für so eine haftungsbefreiende Anzeige. Und ich muss ja auch das Sachverhalt erläutern. Aber das werdet ihr mir ja dann sehen.
Ja, also
So, und Sebastian.
die eine Frage ist natürlich, also ich könnte mir vorstellen, entweder man geht her und macht im Prinzip einfach ein Leerformular, wie bisher auch, dass du im Prinzip weißes
Ja.
Papier kriegst. Du hast kein weißes Papier mehr, sondern einen weißen Bildschirm und da trägst du es im
Ja, ist okay, ja.
Elster-Portal ein. Oder mein Traum wäre ja, du machst genau das, was das Lohnabrechnungsprogramm macht. Du machst eine Schattenberechnung jetzt und du übermittelst halt eine fiktive Lohnsteuerbescheinigung, wo du einfach den Arbeitslohn, wo du den
Ah ja.
Arbeitslohn hochsetzt, den Grund angibst, warum, aber die Lohnsteuerbeträge nicht veränderst. Das wäre ja,
Spannend.
weil dann könnte ja die Finanzverwaltung auch idealerweise diesen Datensatz direkt beim Arbeitnehmer weiterverwenden und sagen, diese neue 41c Lohnsteuerbescheinigung überschreibt die ursprüngliche. Und wenn der Arbeitnehmer seine Einkommensteuererklärung abgibt, zieht es das gleich bei uns in der
Ja, das
Verwaltung
wäre.
programmintern rein. Und dann haben wir ein sauberes
Ja,
elektronisches
das wäre eine schöne
Verfahren. Da
Lösung.
ist der Medienbruch, den wir bisher haben, durch die Papier-41c-Anzeige oder eben so eine lockere 41c-Anzeige, der wäre beseitigt. Dann sind wir digital. Da,
Sebastian, was mir dann noch
ich
auf.
hoffe.
Ja, aber das wär eine schöne Lösung. Was mir dann noch aufgefallen ist, ich denke mal, die meiste Lohnabrechnung ist tatsächlich so, nehmen wir an, jetzt der Juni, dass, ich glaube, mir alle oder fast die meiste den Juni. Den Monat Juni im Lauf des Junis abrechnen. Die meisten Lohnabrechner sitzen ab 20. dann vor dem Gerät und machen die Lohnabrechnung. Und dann wird es überwiesen, der Lohnbetrag, weiß ich, 28., 29. Juni. Und dann ist ja klar, das Geld gehört zum Juni. Aber Sebastian, es gibt noch die Möglichkeit, dass man vielleicht erst, weiß ich was, wenn man die Stunde auch braucht, so, erst am 3., 4. Juli eine Lohnabrechnung macht für den Juni, aber die steuerliche Zuordnung bleibt trotzdem Juni, ne?
Ja, natürlich.
Obwohl ich es
Ist
im
ja,
Juli ausbezahle, aber
klar, es
da
wäre ein
gibt es.
laufender, ist ja der laufende Arbeitslohn. Unterjährig ist die Finanzverwaltung da ja eh relativ großzügig. Man guckt dann eben, zu welchem Monat der Lohn gehört. Dann würde man eben gucken, dass dieser Lohn, der 3. Juli ausgezahlt wird, noch auf die Lohnsteueranmeldung für Juni geht. Und mehr gibt es ja bei uns im Steuerbereich sowieso nicht. Da ist ja nur immer die Frage, auf welcher Lohnsteueranmeldung gebe ich jetzt den Lohnsteueranmeldungsbetrag ab.
Ja,
Sonst
genau.
interessiert ja das Finanzamt eigentlich nicht, wie du unterjährig deine Lohnabrechnung machst. Das ist ja auch,
So ist es.
ich mache jetzt gerade noch ganz kurz einen Ausflug, weil es mir einfällt. Das war nicht abgesprochen, aber du siehst was nach Paragraph 8 BVV. Ist da ein bisschen für mich immer der Hintergrund. Man kriegt im Finanzamt ganz oft Anfragen. Ja, was muss denn alles auf die monatliche Gehaltsabrechnung drauf? Und wenn ich die Frage bekomme, sage ich immer, ich kenne gar keine monatliche Gehaltsabrechnung, weil das Finanzamt kennt die gar nicht. Uns ist die monatliche Gehaltsabrechnung, also ups, egal, weil die spielt ja für uns nur eine Rolle, dass es im Lohnkonto richtig eingetragen ist. Aber das Blättle auf der Gehaltsmitteilung, was da draufsteht, was 50 € Freigrenze ist, ob da noch eine Aufmerksamkeit gewährt worden ist, ob da steuerfreier Lohn nach 345 als jetzt hilf mal, so Smartphone-Überlassung oder sowas.
Smartphone-Überlassung, dann
Genau. Genau,
Datenverarbeitungsgeräte-Überlassung.
ah, danke dir. Ah, Datenverarbeitungsgerät, die Erfindung der Finanzverwaltung. Ja, ich stolperte. Entschuldigung. Danke. Und ob sowas draufsteht, das ist ja fürs Finanzamt völlig wurscht. Weil die Frage kommt immer wieder, weil das ja immer wieder bei der Sozialversicherung die Rolle spielt, dass die ja auf die monatliche Gehaltsabrechnung sehr stark abstimmt. Ist aber am Finanzamt ja egal. Deshalb ist es auch diese Frage, wenn ich den Lohn erst am 3. Juli abrechne, das ist im Finanzamt erstmal egal. Das ist halt dann, du musst halt dann entscheiden, muss die Lohnsteuer, muss ich die anmelden für den Juni-Anmeldungstermin, weil es halt Juni-Lohn ist, oder für die Juli-Anmeldung. Aber das ist ja auch wieder nur wichtig, wenn du monatlicher Zahler bist. Sonst musst du ja wieder
Ja.
entscheiden, in welche Quartalsanmeldung es gehört. Da bist du ja
Und
sowieso nur
sonst seid ihr
50.
überraschend großzügig, wie ich
Ja.
beim Durchlesen des Lohnsteuerhandbuchs gelesen habe. Ja, nur schlimmstenfalls meldest du die Lohnsteuer im Juli an.
Genau.
Da seid ihr echt süß. Also, wenn du erst am 12. abrechnest, 12.7., da sagen sie, gut, das ist innerhalb von 3 Wochen, da gibt es also
Ja,
eine 3 Wochen Frist,
genau.
bleibt trotzdem Junilohn, dann meldest halt die Lohnsteuer im Juli an. Aber das, Sebastian, sehe ich wie du, das ist kein praktisches Problem. Die Frage von dir ist schon spannend. Ja, warum muss man eine Lohnabrechnung erstellen? Und das ist tatsächlich die Gewerbeordnung. Die Gewerbeordnung sagt, schon arbeitsrechtlicher Anspruch des Arbeitnehmers auf eine Lohnabrechnung, und zwar einigermaßen pünktlich. Und dann hat man mal die Entgeltbescheinigungsverordnung erfunden, angeblich total praxisnah. Und die nervt uns eben zunehmend, weil aufgrund oder von der SV häufig der Wunsch kommt, Mensch, nimmt alles rein in die Lohnabrechnung, auch zum Beispiel pauschal versteuerte Bezüge. Und ich reg mich immer auf, ich war mit meinem Team im Europapark in Rust, Betriebsfeier, und ich habe eben die 110 € gecrasht mit legendäre 103. 13 €. Das heißt, du lachst. Ich habe die 3 € dann pauschal versteuert. Muss aber bei jedem Mitarbeiter jetzt 3 € pauschal versteuerte Betriebsveranstaltung reinnehmen, weil die Entgeltbescheinigungsverordnung das so vorsieht. Und da,
Wahnsinn.
glaube ich, sind wir uns einig, die Lohnsteuer will, dass das Lohnkonto stimmt. Denn
Genau.
das guckt nämlich die Prüferin, der Prüfer schaut es an,
Genau.
und die Lohnabrechnung ist eigentlich ein arbeitsrechtliches Thema.
Ja,
Dass die SV da immer ein bisschen aufs Steuerrecht schielt und sagt, das sehen wir im Seminar, ja, das müsst doch die Lohnsteuer klären. Finde ich immer lustig, weil ich dann auch feststelle, naja, Lohnsteuer, der ist das eigentlich egal, für die ist
ja,
Lohnkonto wichtig, ne?
genau. Wir haben das in Paragraph 4 LSTDV, Lohnsteuerdurchführungsverordnung, geregelt. Da steht drin, was im Lohnkonto aufzuzahlen. Und das ist für uns das Entscheidende. Das sind ja eben eher die Themen, dass ich eben die 50 € Freigrenze im Lohnkonto des Arbeitnehmers aufzeichnen muss, damit ich eben zeige, dass ich monatlich hier die Überwachung aller Sachbezüge, ob ich unter den 50 € bin, ja oder nein, entsprechend vorgenommen habe. Das geht bei uns nicht über die Gehaltsabrechnung, weil da kannst du draufschreiben, was du willst. Es geht übers Lohnkonto, weil da muss alles nachvollziehbar sein für einen Lohnsteueraußenprüfer. Und das ist das Interessante. Und das andere, wie du sagst, ist ein arbeitsrechtliches Thema, beziehungsweise ein Thema der Sozialversicherungsprüfer. Das klärt aber das Finanzamt nicht. Und da kann das Finanzamt auch nicht helfen.
In der Sozialversicherung ist das mit dem Zuordnung von laufendem Arbeitslohn ganz einfach. Ich habe jetzt nachgeschaut, was passiert, wenn man zum Beispiel, das gibt es manchmal, der Lohn zwar wirklich zum Monatsende bezahlt, aber solche Erschwerniszulage oder Akkordzulage im nächsten Monat bezahlt. Und die Sozialversicherung sagte erstmal, und da hat sie ja recht, ja Leute, schätzt doch den Beitrag. Also jetzt im Juni muss ich ja irgendwann mal den Beitrag schätzen. Und da hat man vor einiger Jahre gesagt, nimmt doch das vor, den Vormonat, den habt ihr ja ordentlich abgerechnet als Grundlage. Und deswegen ist auch da das Problem von geringer Praxis. Das heißt, wenn ich dann weiß, ich rechne meinen Akkordzuschlag erst im nächsten Monat ab, dann hat das Lohnsteuerrecht und das SV-Recht damit kein Problem. Wobei die Sozialversicherung dann sagt, also gut, wenn er das nicht hinbekommt, dann dürfte es auch wirklich zeitversetzt im Juli SV-rechtlich abrechnen. Dass das zum Juni gehört, technisch ist uns egal, das sind wir großzügig. Also
Bei
ich
der
glaube, in der
Lohnsteuer
Praxis
hast
spielt
du sowieso kein Problem, weil wir haben es ja auch beim Firmenwagen, wenn du einen Fahrtenbuchfall hast oder sowas, dann schätzt du halt monatlich deine Werte, machst eine
Genau.
Spitzabrechnung, bevor du das Lohnkonto abschließt und die Lohnsteuerbescheinigung übermittelst. Und wenn du es dann glatt gezogen hast, ist fürs Finanzamt alles in Ordnung. Sieht man ja auch daran, dass ein Arbeitgeber, wenn er eine Lohnsteueranmeldung korrigiert, da fallen ja keine Zinsen an. Wenn man sonst irgendwas beim
Genau.
Finanzamt korrigiert, Umsatzsteuervoranmeldung korrigieren muss, Einkommensteuervorauszahlung oder eine Einkommensteuerzahlung nicht rechtzeitig leistet, dann fallen ja immer sofort Zinsen an. Bei der Lohnsteuer, wenn ich eine Lohnsteueranmeldung nachträglich korrigiere, gibt es keine Verzinsung.
Also bleibt als Fazit, wichtig ist tatsächlich nur der Jahreswechsel. Alles, was man bis zum 21. vom Januar abrechnet, Dezemberlohn, das rutscht steuertechnisch noch in den Dezember, haben wir gar kein Problem damit. Kann man notfalls auch die Lohnsteuermeldung für den Dezember nochmal korrigieren, so wird es der Praktiker machen. Aber bitte dran denke, was nach dem 21. fürs Vorjahr abgerechnet wird, das gilt dann als sonstiger Bezug und da wandert dann das tatsächlich in das Folgejahr, weil dann der Zufluss
Korrekt.
erst im neuen Jahr erfolgt.
Genau.
Und bitte, wenn man jetzt wie in meinem Fall feststellt, ich habe halt dem Mitarbeiter 300 € zu wenig ausbezahlt im letzten Jahr, dann korrigiere sie wirklich tatsächlich SV-rechtlich, wie das gewünscht wird. Und denke aber dran, das sind eben sonstige Bezüge und steuerlich wandern sie ins Jahr bei uns jetzt 25, aber SV-rechtlich natürlich August, September, Oktober, November, Dezember 24. Und die Lohnprogramme DATEV, Agenda, Lexia und so weiter, die kriege diesen Spagat auch ganz gut hin. Aber bitte dieses komische Kreuz in der Lohnsteuerentstehungsprinzip nicht anwende, weil ich in der Einkommensteuererklärungsbereich da häufig dann echte Katastrophe habe.
Ja, und ansonsten, ich habe noch einen Punkt bei uns auf der Agenda stehen, einfach, wenn Sie Lohnarten customizen, also irgendwie anpassen selber im Betrieb oder durch Softwarefirmen anpassen, dann immer dran denken, es gibt eben Lohnarten, die auf der Lohnsteuerbescheinigung nach Paragraph 41b Einkommensteuergesetz ausgewiesen werden müssen. Wir haben in der letzten Folge gehabt, steuerfreie Fahrtkostenersätze für Fahrtwohnung, erste Tätigkeitsstätte, Jobticketbereich, Zeile 17. Zeile 18, die pauschal besteuerten Bezüge, Fahrtenwohnung, erste Tätigkeitsstätte. Da muss man einfach dran denken, dass das auch dann alles richtig verknüpft wird und wenn es da Änderungen gibt, dass die auch alle nachvollzogen werden. Gleiches gilt Kurzarbeitergeld, Zeile 15, jetzt auch noch Zeile 15a in der Lohnsteuerbescheinigung doppelt sogar auszuweisen. Das muss alles entsprechend nachvollzogen werden. Das sollte man immer dran denken, wenn man Lohnarten irgendwo anpasst, dass man jemanden im Betrieb hat, der weiß, die Lohnarten, die sind angepasst bei uns und die müssen wir entsprechend, wenn da gesetzliche Änderungen kommen, auch die Anpassungen entsprechend programmieren lassen.
Also denken Sie dran, eine Lohnart hat viele Informationen, also sehr viele. Zum Beispiel, wo wird es in der Lohnsteuerbescheinigung ausgewiesen? Was ist mit Pfändung? Kommt es in
Ja, klar,
pfändungsgeschützt oder
natürlich, ja.
nicht? Ganz viel, und ich habe ein schönes Beispiel, ich habe einen Mitarbeiter, den mag ich sehr, der ist aber ein bisschen lässig als gelegentlich und ich hatte einen Mandant, Betriebsinhaber, Vater, Firmenfahrzeug, wohnte im Betrieb, also keine Vaterwohnung, erste Tätigkeitsstätte. Und dann haben wir dort 200 € betriebliche Altersvorsorge eingeführt, 3 Nummer 360. Und ich kriege die Jahreslohnsteuerbescheinigung, mache die Einkommensteuererklärung und wundere mich, warum der Mandant 2.400 € steuerfreier Fahrtkostenzuschuss bekommen hat. Und ich wusste, das ist nicht der Fall. Jetzt kannte ich aber den Mitarbeiter und dann habe ich ihn dann am Freitag, als er kam, gesagt, du, schau mal, was ist denn das? Sagt er, hey, scheiß Programm. Sag ich, nee, ich weiß, was du gemacht hast. Dir war das zu kompliziert. Bei der betrieblichen Altersvorsorge haben wir viele Lohnarten, die richtige Lohnart rauszusuchen. Dann hast du gedacht, ich nehme die erste steuerfreie Lohnart. Das war der Fahrtkostenzuschuss, da steht er weit vorne. Hab die im Lohnprogramm einfach kopiert, neu bezeichnet. So irgendwie, hieß betriebliche Altersvorsorge. Und dann war ja die Abrechnung erstmal richtig. Die 200 Euro
Ja,
waren
klar,
steuerfrei.
steuerfrei, ja.
Aber ich hatte dann mit dem Finanzamt erheblichen Ärger. Und das passiert immer wieder, wenn man als Lohnabrechner falsch schlüsselt, beim Jobrat ist auch manchmal, dass da plötzlich halt das Finanzamt sagt, ja Leute, ihr habt 2400 Euro nachzuversteuern, weil da kann kein steuerfreier Fahrtkostenzuschuss bekommen habe. Also deswegen nochmal, Sebastian, danke für den Hinweis. Bitte dran denke, Lohnarten sind, das gilt auch tatsächlich für SAP Customizing, tief hinterlegt. Und da sind eben ganz viele Informationen hinter dran. Und in der Bilanz hast du manchmal auch so komische Einbehaltungen, wo du denkst, wieso denn? Hab doch alles ausbezahlt. Und da stellt sich raus, irgendjemand hat eine Lohnart kopiert und die wird dann als Einbehaltung in der Bilanz mitgeführt. Und du hast beim Jahresabschluss dann einen erheblichen Aufwand, diese Bilanzposition wieder glatt zu ziehen.
Klar. Also daher einfach nur immer die Bitte, wenn man eben Programme anpasst, dass man das wirklich durchdenkt und versucht halt auch das zu dokumentieren alles, weil ja, Sie wissen es auch, irgendwann geht die Person, die die Anpassung gemacht hat oder ja, die Person ist halt nicht mehr in der Firma da. Und wenn es dann keine Dokumentationen dazu gibt, dann haben wir halt nachher ein Problem, vor allen Dingen, wenn Informationen fehlen und das kann zum Schluss teuer werden.
Ja,
Weil
und
wenn
halt
es,
Aufzeichnungen machen, was man
ja,
customized hat, ne?
genau, oder halt die voreingestellten Arten möglich zu lassen, um eben diese ganzen Hintergründe mitzunehmen. Auch wenn es vielleicht nicht immer ganz passend für die Firma ist.
Jetzt hat er aber doch noch versprochen, wir machen das Elterngeld und
Ja.
das Verblüffende war beim Elterngeld. Tatsächlich schreibt der Professor Dr. Niklaus Kassenbauer, also der Beitrag ist wirklich sehr. Also es ist wirklich interessant und er sagt, Vorsicht, Vorsicht, Leute, das Elterngeldgesetz, das hat mal ganz schön angepasst. Und zwar, das regelt, Moment, jetzt muss ich gucken, wo ich mir das da als Folie notiert habe. Und zwar sagt das Elterngeldgesetz, das Elterngeld richtet sich, Paragraph 2c, Elterngeldgesetz, das ist das, also selte blöde Formulierung, auf gut Deutsch, das ist der Arbeitslohn minus ein Zwölftel des Arbeitnehmerpauschbetrages, vermindert um Abzüge für Steuern und Sozialabgabe. So, also Sebastian, die Formulierung als Steuerrechtler, der monatlich durchschnittlich zu berücksichtigende Überschuss der Einnahmen aus nicht selbstständiger Arbeit in Geld oder Geldeswert, da würde ich jetzt mal sagen, Leute, das ist keine Überschusseinkunft der Art. Das ihr habt also selten blöd formuliert, aber ist okay. Und da steht drin, die zeitliche Zuordnung von Einnahmen erfolgt nach den lohnsteuerlichen Vorgaben für das Lohnsteuerabzugsverfahren. Und
Da sind dann die zeitlichen Grenzen, die wir gerade gesagt haben, eben
genau.
ganz wichtig und
Und
die Einhaltung.
ganz bitter ist tatsächlich, nehme ich an, jemand geht in Elternzeit. Bemessungszeitraum ist tatsächlich, nehmen wir an, durch glückselige Umstände, das Jahr 2024. Und jetzt stellt man fest, Mensch, ich habe ja vergessen, im Oktober, November, Dezember die Leistungszulage abzurechnen und sagt, na gut, dann mache ich es halt jetzt. Und da ist tatsächlich dann so, was man besprochen habe, denke Sie dran, Sie
Sonst
kommen
sind
dann nicht
verflucht.
mehr steuerlich ins Vorjahr. SV-rechtlich müssen Sie ins Vorjahr, aber steuerlich ist das Ding verloren. Weil das, was man jetzt besprochen habe, ist natürlich genau das Prinzip, betrifft eine Nachzahlung ganz oder teilweise des Vorjahrs. Es ist steuerlich ein sonstiger Bezug.
Seh ich
Und
es dann
das
richtig? Das könnte dann wirklich der dumme Fall sein. Das eine, es fehlt dir zum einen für die Berechnung des Elterngeldes im aktuellen Jahr und es kürzt dir im aktuellen Jahr wegen der Auszahlung jetzt im aktuellen Jahr auch noch aktuell das Elterngeld runter, weil du ja jetzt doch wieder aktive Bezüge bekommst.
so ist
Die
es.
werden,
Also
boah,
das ist
okay.
tatsächlich, also das ist heftig und das das wird auch schön dargestellt und da fiel uns eben auf, auch da der Hinweis, wenn man jetzt zum Beispiel feststellt, Mensch, ich musste Dezember, da gab es noch irgendwas als laufender Bezug abzurechnen. Machen Sie es bitte, wenn es ums Elterngeld geht, schauen Sie es innerhalb von der ersten 3 Wochen mache, damit es noch steuertechnisch ins Vorjahr rutscht. Was meinen Sie irgendwie noch? weiß ich was, da geht es immer um Erschwerniszulage oder Leistungsprämie, also wirklich laufende Bezüge. Und der Arbeitgeber hat es halt immer zu spät abgerechnet. Und dann sagt auch das BSG, nee, nee, da ist das Lohnsteuerrecht maßgebend. Und auch wenn das wirtschaftlich definitiv dem Dezember eigentlich zuzurechnen ist, wir schauen aufs Steuerrecht und das Steuerrecht macht es eben als sonstiger Bezug mit Zufluss im neuen Jahr und sonstige Bezüge werden beim Elterngeld nicht berücksichtigt.
Ja, beziehungsweise beim aktu wenn derjenige dann im Elterngeldbezug ist, werden sie da sogar noch kürzend berücksichtigt wieder. Dann hast du doppelte Nachteil.
Jo, also mit dem
Also.
müssen wir mal schauen, wie die Kürzung ist. Aber jedenfalls war das ganz interessant, der Beitrag. Da ist wirklich gnadenlos gesagt, es gilt tatsächlich die lohnsteuerliche Zuordnung. Es sei denn, sie wird durch eine Einkommensteuerveranlagung wird die Lohnsteuer Anmeldung geändert. Ganz komisch. Also da merkt man, dass da keine steuerrechtlichen Kenntnisse da sind. Aber bitte nochmal dran denke, gerade wenn man jetzt weiß, die Leute gehen in Elternzeit, schau es, dass sie es richtig zuordnen.
Super.
So,
Schon
und zum
aber
Beispiel letzte Frage.
ja,
Kann man
schieß
eine
los.
Lohnsteuer, also eine Jahreslohnsteuerbescheinigung korrigieren? Weil ich habe nämlich jetzt dann noch geguckt, natürlich, Paragraph 93c Abgabeordnung, Absatz 3. Aber Vorsicht, Vorsicht, das sind nur solche Kleinigkeiten wie Zahlendreher, ne? Oder?
Genau, richtig. Also der 93c. So sagt das BMF-Schreiben zur Ausstellung der Lohnsteuerbescheinigung, wird durch den 41c als Lex Spezialis-Regelung eingeengt, weil der 41c halt im Einkommensteuergesetz speziellere Regelung ist und deshalb den 93c einordnet und sagt, nur wenn du irgendwelche Zahlendreher und so weiter hast, dann kann man das richtigstellen. Und da sehe ich halt das Problem, im Zeitalter der maschinellen Lohnabrechnung wird so ein Fall wahrscheinlich nicht mehr geben.
Ja,
Also höchstens
also
man hat
bleibt
zwei
als.
Programme mal zusammengeführt im laufenden Jahr, das Programm gewechselt oder sowas, da könnte vielleicht sowas mal passieren, aber
Ja, oder ich habe schon mal beim Übertrag was falsch gemacht.
ja.
Habe Mandat unterm Jahr übernommen
Okay.
und habe vergessen, die irgendwelche steuerfreie Zuschüsse richtig einzutragen. Da habe ich auch eine
Das ist
Berichtigung gemacht. Da
klar,
war wirklich die
ja.
Berechnung war alles richtig. Es war nur die Bescheinigung falsch. Und da kann man es dann mal machen. Aber es ist
Genau.
wirklich, also für Sie bitte ganz wichtig, auch wenn wir sozialversicherungsrechtlich ins Vorjahr gehen, vollkommen richtig. Denken Sie dran, steuerlich ist Nachzahlungen des Vorjahres, die man nicht bis zum 21.01. wirklich ausgezahlt habe, die sind als sonstiger
Korrekt.
Bezug, wandern ins Jahr des Zuflusses.
Ganz genau. Und da muss man halt einfach sagen, ja, es fällt auch dem Finanzamt natürlich auf. Meistens passiert nichts, weil man die pragmatische Lösung miteinander fährt. Aber man muss einfach wissen, das ist ein Punkt, da sollte man versuchen, seine Arbeitsprozesse so umzustellen, dass sie den gesetzlichen Vorgaben einfach entsprechen.
Ja, Sebastian, für jemand, der es noch nicht lang macht, ist es verwirrend. Das
Ja.
Programm rechnet ins Vorjahr, wegen
Klar.
der SV, und irgendwie denkst du, was macht er denn jetzt lohnsteuerlich? Was soll denn der Mist? Und das muss man wirklich mühsam lernen. Du weißt ja, beim
Klar.
Ausbildung von Fachstellenlohngehalt, das muss man wirklich, wirklich
Ja.
mühsam lernen, dass Steuerrecht und SV-Recht völlig unterschiedliche Wege gehen, aber die Programme
Genau.
sind da auch wirklich gut vorbereitet.
Ja,
Und
also
glaub dann,
man muss es halt, wie du sagst, richtig bedienen, das Programm dann. Und
ja, das ist das
dafür
Problem
muss man
daran. Ja.
einfach den Hintergrund wissen. Und dann muss man wissen, was da jeweils passiert, wie immer. Und dann kriegt man das auch richtig hin.
Was sagt deine Aufzeichnungsdauer?
Meine Aufzeichnung sagt 52 Minuten, 30 Sekunden. Und ich würde sagen, es wird langsam Zeit für den Feierabend. Was meinst du, das Bier wird langsam warm.
Gute Nacht, Sebastian.
Ich wünsche dir auch eine wunderschöne gute Nacht nach
Also,
Freiburg. Mach es gut und ich freue
jawohl.
mich, wenn wir uns bald wieder zusammenschalten können und die nächsten Folgen aufnehmen. Da draußen, ich hoffe, Sie haben ein bisschen was mitgenommen. Ich wünsche einen wunderschönen Abend oder einen wunderschönen Start in den Tag, je nachdem, wann Sie den Podcast hören. Alles Gute. Tschüss nach March.
Tschüss.